Schlag mit mir zusammen auf das Johannesevangelium, Kapitel 1, und wir wollen die Verse 1 bis 18 lesen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis und von Licht, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jedem Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, und die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Soweit Gottes heiliges Wort. Im Neuen Testament haben wir vier Evangelien, die uns über Jesus, sein Leben und Wirken bis zu seinem Missionsbefehl an seine Jünger berichten. Diese Evangelien berichten aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Schwerpunkten. So wie vier Zeugen vor Gericht die Wahrheit stärken und bekräftigen, tun das hier die Evangelisten für die Person und das Werk Christi. Matthäus, also das Evangelium von Matthäus, er zeigt uns Jesus als den verheißenen Messias. Im Markus-Evangelium sehen wir Jesus als den leidenden Diener. Lukas zeigt uns Jesus als vollkommenen Menschen oder der Schwerpunkt und Johannes Jesus als der ewige Sohn Gottes. Und natürlich zeigen auch die anderen Evangelien diese vier Wahrheiten im Einzelnen, aber der Schwerpunkt dieser Evangelien ist sichtbar, wenn wir die anschauen. Und besonders in der Darstellung der Person Christi können wir das sehen, die Unterschiede in den Evangelien. Das Johannesevangelium ist einzigartig in seiner Darstellung von Jesus als den größten Schöpfer Gott des Universums. Und sein Bild von Christus hat eigentlich schon unzählige Menschen dabei geholfen, die Augen zu öffnen und zu sehen, wer Jesus ist und wie der Erlösungsplan aussieht. Und die anhaltende Wirkung dieses Evangeliums auf Christen ist ebenso tief. Denn im Johannesevangelium finden wir Gläubige immer wieder neue Quellen, um unser Verständnis von der Größe des Erlösers zu erweitern. Wer sich mit dem Johannesevangelium beschäftigt, er wird merken, dass Christus jedes Mal ein wenig größer und größer erscheint, wenn er zurück zu diesem Evangelium kommt. Es ist so ähnlich wie Lucy, die den Löwen Aslan sieht, nachdem sie wieder zurückgekommen ist nach Narnia, also es sind in den Chroniken von Narnia von C.S. Lewis, da erscheint der Aslan erscheint ihr viel größer. Willkommen, mein Kind, sagt er. Aslan, sagt Lucy, du bist größer. Das kommt daher, dass du älter geworden bist, Kleine, antwortet er. Nicht, weil du größer geworden bist? Ich bin es nicht, aber jedes Jahr, in dem du wächst, wirst du mich größer finden. Das ist die Begebenheit von Lucy mit dem Löwen Aslan. Und meine Hoffnung ist es, dass wir, während wir heute durch unser oder durch das Johannesevangelium gehen oder durch diese Verse, Johannes 1, die Verse 1 bis 5, dass Christus für uns größer wird und größer und größer. Wir schauen uns heute eine Geschichte vor Weihnachten an, ganz weit aus der Ferne. Wir schauen nicht auf einen Punkt, die nicht direkt die Geburt auf dieser Erde von Jesus betrifft. Wir schauen nicht auf das Ereignis, was auf dieser Erde passiert ist. Wir gehen viel weiter zurück und viel höher als die Erde. Wir schauen zusammen in den Himmel. Matthäus beginnt in seinem Evangelium mit dem Geschlechtsregister Jesu und er schreibt dann über die Geschichte, was vor der Geburt Jesu passiert ist. Gerade in Bezug auf Josef und Maria. Markus beginnt sein Evangelium mit Johannes dem Täufer und dem Wirken und seinem Wirken, also er berichtet uns gar nichts von Jesus Geburt. Lukas beginnt mit der Vorgeschichte über Johannes den Täufer. Doch heute, da schauen wir nicht nach Bethlehem, sondern wir gehen weiter zurück. Der Apostel Johannes beginnt schon viel früher von dem Wirken Jesus und seiner Geburt zu berichten, viel früher wie das Wirken von Johannes dem Täufer und seiner Vorgeschichte. Der Apostel gibt uns einen Einblick in den Himmel, noch vor Erschaffung der Erde. Und vielleicht fragst du dich, wie kann das ein weihnachtliches Thema sein, wenn es die Erde noch gar nicht gibt? Und genau das werden wir uns heute anhand des Johannesevangeliums anschauen. Johannes nimmt uns mit wie ein Adler, der hoch in die Wolken fliegt und zeigt uns, was schon vor Weihnachten viel früher passiert ist als die Geburt, dass Weihnachten schon viel früher passiert ist als die Geburt von Jesus. Also schlag mit mir gemeinsam auf, wenn du es nicht schon hast, aus der Schriftlesung, und lass uns nochmal die Verse 1 bis 5 lesen. Johannes, das Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Es ist die Seite 1178. In unserer Gemeindebibel. Und wir lesen: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Lasst uns auch noch mal kurz um den Segen bitten, wenn wir uns diese Verse anschauen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns deine Gnade gegeben hast, damit wir uns dein Wort anschauen dürfen, nämlich das nach dem Johannesevangelium. Hilf uns, dass auch wir gerade in dieser Weihnachtszeit daran denken und sehen und hören, wie du alles vor Ewigkeit herrschen, verheißen hast, geplant hast und ausführst in deiner Vorsehung. Und wie wir heute aus deinem Wort sehen wollen, dass das Licht in der Finsternis scheint. Denn du hast uns deinen Sohn auf diese Erde gegeben und er ist das wahre Licht. Und so lass uns aufmerksam sein und sprich du heute zu uns durch dein Wort. Wirke du durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, dass auch dein Wort unsere Herzen berührt und verändert, damit wir Christus ähnlicher werden. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Das Predigtthema hast du vielleicht schon in unserem Liturgieblatt gesehen, das Licht scheint in der Finsternis. Und wir werden uns drei Punkte zu diesen fünf Versen anschauen. Und der erste Punkt ist, Jesus ist das ewige Wort Gottes. Das sehen wir gleich von Anfang an. Jesus ist das ewige Wort Gottes. In Vers 1, schau noch mal rein. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Apostel Johannes, er führt dich gleich zu Beginn seines Evangeliums zurück eigentlich zur Schöpfung. Du erinnerst dich vielleicht, 1. Mose 1, Vers 1, da leiht er sich seine Worte aus. Im 1. Mosebuch, im 1. Kapitel, im 1. Vers steht, im Anfang. Das sind die Worte, die auch Johannes hier gebraucht. Im Anfang war das Wort. Und jeder Jude, und das war vor allem der erste Leserkreis vom Johannes, erinnerte sich sofort an die Worte aus 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel, die Himmel und die Erde. Wenn du nun beide Verse verbindest, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, dann kommt Folgendes dabei heraus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott und das Wort schufen die Himmel und die Erde. In beiden Bibelstellen sprechen die Autoren darüber, dass es eigentlich gar keinen wirklichen Anfang gibt. Sie reden nicht von einem Urknall, sie reden nicht, dass einfach alles schon da war. Es gab nicht nichts und dann ist etwas entstanden. Die Bibel zeigt uns hier, dass Gott und das Wort schon immer da waren. Vor dem Beginn des Universums, vor dem Beginn aller Dinge, was wir kennen und uns sehen, war Gott und das Wort schon da. Das macht uns Johannes hier deutlich. Doch warum benutzt der Apostel hier das griechische Wort Logos? Die Leser von Johannes waren Juden, aber nicht nur Juden, sondern auch Griechen. Und er wollte beiden Lesergruppen etwas deutlich machen, indem er sich einmal aus 1. Mose 1, Vers 1 die Worte genommen hat und zum Zweiten das griechische Wort Logos benutzt hat. Für die Juden war das Wort Gottes klar verbunden mit Gott selbst. Das mächtige Wort ist das Mittel, das Gott benutzt hat, um die Schöpfung und das ganze Universum zu erschaffen. Gott hat den Himmel und die Erde erschaffen. Dasselbe Wort bringt Befreiung und Gericht. Gottes Wort brach Heilung und vor Krankheit und Tod. Gott hat sich seinem Volk durch das gesprochene Wort offenbart. Das ist, was die Juden erlebt haben. Wenn die Juden über die Macht Gottes, die Offenbarung Gottes, den Willen Gottes, die Führung Gottes nachgedacht haben, dann dachten sie an das gesprochene Wort Gottes. Für die Griechen bedeutet das Wort Logos etwas anderes als für die Juden. Einer der früheren Philosophen, Heraklit, beobachtet, dass sich ständig alles verändert um ihn herum. Und so hat er eine These aufgestellt oder einen bekannten Satz. Er sagt, auf dieser verändernden Welt zu leben, ist wie wie in einen Fluss zu steigen. Und wenn du wieder in diesen Fluss steigst, dann ist er anders. Es ist niemals der gleiche Fluss. Warum? Weil das Wasser weiterfließt. Es ist ein anderes Wasser. Es sind andere Mineralien oder andere Tiere, die da drin sind, zu der zweiten Zeit, wenn du dann reingehst. Und seine Erklärung, aber trotzdem, trotz all dieser Veränderungen, die die Griechen gesehen haben oder Heraklit, gab es eine geordnete Welt. Und seine Erklärung war Logos. Eine vernünftige Kraft, die alles zusammenhält. Kein persönlicher Gott, aber ein Prinzip von Ordnung und Sinn. Das dachten die Griechen, wenn sie Logos gehört haben damals. Und Johannes greift dieses Wort Logos bewusst auf und sagt nun seinen heidnischen Hörern, hier den Griechen, Logos ist nicht ein unpersönliches Prinzip, was ihr denkt, was es ist, sondern es ist eine Person. Logos ist Jesus Christus und diese Brücke, die schlägt Johannes mit dem Vers 14 in seinem Evangelium, im gleichen Kapitel. Schau mal, wenn du weiterschaust in Vers 14, Johannes 1, Vers 14, dann sagt uns hier dort der Apostel, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier sehen wir also, wie dieses Wort, das er in Vers 1 eingeleitet hat, Fleisch wurde. Und eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit war sichtbar an ihm. Und von dieser Gnade und Wahrheit spricht Johannes noch ein weiteres Mal, wenn du in den Vers 17 schaust. Also einfach mal weitergehen, dort lesen wir, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und ich hoffe, dass jedem nun von uns klar ist, wer das Wort ist, von dem Johannes hier in Vers 1 spricht. Es ist Jesus Christus. Es ist nicht einfach nur ein Prinzip, das alles kontrolliert. Es ist nicht nur ein gesprochenes Wort von Gott, sondern Logos ist Jesus Christus. Die zweite Person der Gottheit wurde Mensch. Und ich habe von einer Geschichte gehört, dass ein Christ an der Universität in Pennsylvania in Amerika studiert hat und er stieß dort an seiner Universität an einer Gruppe von Christen, die sich regelmäßig getroffen haben für ein Bibelstudium. Und in dieser Gruppe gab es eine Christin, sie hatte eine ungläubige Freundin und die hat sie immer wieder gerufen, auch mitzukommen zu dieser Bibelstundengruppe der Studenten. Und diese Gruppe, sie hat angefangen mit dem Johannesevangelium und so haben sie sich Woche für Woche getroffen, das Johannesevangelium angeschaut und besonders die Stellen, an denen Jesus als Gott gezeigt wird, was ja auch so typisch für das Johannesevangelium ist. Und nach einer Weile in diesem Bibelstudium, wo die Christin ihre ungläubige Freundin dabei hatte, sieht sie, wie ihre ungläubige Freundin fröhlich ist. Und sie sagt, jetzt sehe ich es. Jesus Christus ist Gott. Er ist Gott. Und das war der springende Punkt, den sie erkennen durfte und der sie zur Bekehrung geführt hat. Sie hat gesehen, dass das Wort Gottes, von dem Johannes hier spricht, das am Anfang bei Gott war, Fleisch wurde, dass es Gott, dass es Jesus ist. Wenn also der Apostel Johannes hier schreibt, im Anfang war das Wort, dann macht er eine tiefgründige Wahrheit über Jesus deutlich. Jesus Christus, das Wort Gottes, war von Anfang und ist somit ewig. Er besitzt die Ewigkeit und hat damit keinen Anfang und wird auch niemals enden. Wenn du also an Weihnachten denkst, dann denk nicht nur an die Krippe in Bethlehem, sondern auch daran, dass das ewige Wort Gottes, das von Anfang an da war, der fleischgewordene Sohn Gottes ist. Und das ist doch ein erstaunlicher Weg, ein Evangelium zu beginnen, wie es Johannes hier macht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das Wort ist Gott und das ist die einzige Person in der Gottheit, von dem Johannes hier spricht. Aber Johannes nimmt diese Argumentation schon weg. Er schreibt im gleichen Vers, im Vers 1, das Wort war bei Gott. Also das Wort war bei Gott. Und hier finden wir schon einen Teil der Lehre der Dreieinigkeit. Johannes, Petrus, Jakobus, Paulus und auch alle anderen Schreiber der Heiligen Schrift sprechen darüber, dass es nur einen Gott gibt, aber einen Gott in drei Personen. Und in dieser Einleitung seines Evangeliums zeigt uns der Apostel Gott den Vater und Gott den Sohn als das Wort Gottes. Und dieses Wort, das mit Gott ist, genießt eine persönliche Beziehung mit ihm. Also wir sehen, das Wort ist ewig. Doch das Wort ist nicht nur ewig und mit Gott, sondern das Wort ist Gott. Die Werke und Worte von Jesus, die wir in der Bibel finden, sind die Werke und Worte von Gott. Mit dieser Wahrheit sollst du die Bibel lesen und über Jesus staunen. Er ist das ewige Wort Gottes und kam auf diese Erde, um für uns Sünder zu sterben. Dieses Wort kam auf diese Erde, um sein Volk zu erlösen. Das heißt, es ist nicht so, wie wir heute es oft hören in der Welt, dass Jesus einfach nur ein Mensch war und ja, er hatte gute biblische Prinzipien oder moralische Prinzipien, die wir uns anschließen können, was heute oft genommen wird. Nein, dieser Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch, denn kein Mensch wäre vollkommen genug, um für einen anderen zu sterben. Und deswegen wurde dieses Wort Gottes Fleisch und die Gnade und Wahrheit Gottes den Menschen zu offenbaren. Das ist der erste Punkt, den Johannes uns hier zeigt. Doch das ist nicht der einzige Punkt, sondern der zweite, wie er uns Jesus offenbart. Jesus ist der Schöpfer des Universums. Jesus ist der Schöpfer des Universums. Du kannst es in Vers 3 lesen. Schau noch mal rein. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Der große Beweis, dass das Wort Gott ist, ist hier auch die Aussage in Vers 3. Das Wort hat nämlich alles erschaffen. Das sagt uns Johannes hier. Denn wer auch immer alles erschaffen hat, ist Gott. Und ich hoffe, wir brauchen nicht lange, um das zu verstehen. Doch warum? Warum fällt es den Menschen so schwer, an Gott zu glauben, an Gott, der alles gemacht hat? Wenn du dir zum Beispiel dieses Mikrofon anschaust, was ich vorhin gewechselt habe, weil es ein bisschen geknistert hat, was denkst du dir dann? Wir merken, es ist ein komplexes Gerät. Auch wenn ich jetzt hier mich viel rumbewege, könnt ihr mich gut und laut und deutlich hören? Und alles, was ich hier in dieses Mikrofon sage, wird von den Boxen ausgestrahlt, damit ihr mich laut und deutlich hört. Wenn ich also mein Mikrofon ausmache, wir wissen aber alle, dass dieses Mikrofon einen Hersteller hat. Es liegt nicht einfach nur auf der Wiese rum und wir können es einsammeln. Es wäre vielleicht manchmal schön, weil die echt teuer sind. Aber das Mikrofon hat einen Hersteller. Und das glaubt jeder. Wenn ich sage, es hat jemand gemacht, dann sagen alle ja. Aber habt ihr es gesehen, wie es gemacht worden ist? Habt ihr gesehen, wie dieses Mikrofon entstanden ist? Wie es jemand entwickelt hat auf dem Computer oder gezeichnet hat auf dem Brett? Ich denke nicht. Und doch glauben wir, dass es einen Hersteller gibt. Bei all diesen Dingen im Raum, schau dich ruhig um. Wir haben hier einen Flügel, einen Stuhl, auf dem du sitzt. Oder dein Handy, auf dem du vielleicht die Schriftlesung oder die Bibel hast und liest. Alles hat einen Hersteller. Ob es so einfach ist wie ein Stuhl oder so komplex wie ein Smartphone, ein Handy. Und wenn du nun den Menschen anschaust, mal die Augen betrachtest, die ein Mensch hat, wie erstaunlich sind eigentlich die Augen, die wir haben. Wie unser Gehirn funktioniert, verbunden mit den Augen und den anderen Organen, die wir bewegen und einsetzen können. Und doch können Menschen glauben, dass durch einen Urknall und hunderte oder paar Millionen von Jahre Evolution der Mensch entstanden ist. Und ihr könnt mir glauben, ich habe in meinem Leben auch schon einiges explodieren lassen, gerade zu Silvester, bitte nicht nachmachen, aber es ist nichts Neues dabei entstanden, im Gegenteil, es sind Dinge kaputt gegangen, für die ich auch Ärger bekommen habe, also nicht nachmachen, Kinder. Du kannst also der Bibel glauben, dass es einen Schöpfer gibt, jemand, der alles gemacht hat, das ganze Universum uns herum, die Geschöpfe, die Naturgesetze, nach denen wir leben, jedes Lebewesen. Und der Schöpfer all dieser Dinge, er muss allmächtig sein oder ist allmächtig. Der Schöpfer all dieser Dinge ist Gott. In diesem Vers 3 finden wir eine positive, auch eine negative Aussage über die Erschaffung aller Dinge. Apostel Johannes erwähnt beide Wege, damit niemand sagen kann, dass es doch etwas oder jemanden anderes gibt, was durch das Wort entstanden ist. Alles ist durch dasselbe entstanden und der zweite Teil. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Doch wie kam oder wie ist alles entstanden? Wie kam es alles in Erscheinung, was du heute sehen kannst? In 1. Mose 1, Vers 3, also ganz am Anfang der Bibel, da lesen wir, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. In 1. Mose 1, Vers 6, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bildeten eine Scheide zwischen den Wassern, und es wurde so. In 1. Mose 1, Vers 9, Vers 11, Vers 14, Vers 20, Vers 24 liest du, und Gott sprach. Gott hat durch sein Wort alle Dinge gemacht. Das lesen wir im 1. Buch Mose, gleich von Anfang an. Und jetzt sagt uns Johannes, dass das Wort alles geschaffen hat und damit schlägt er die Brücke zu Jesus. der alles gemacht hat. Und das ist der Beweis, dass Jesus, der Sohn Gottes, auch Gott ist. Und auch der Apostel Paulus zeigt uns diese Wahrheit im Kolosserbrief. Er sagt uns oder zeigt uns im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17, dort sagt er uns, dieser, hier spricht er von Jesus im Kontext, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Doch von wem spricht Paulus hier? Sagt er in Vers 13 bis 14, das ist der Kontext. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jetzt, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, denkt dran an die Kreuzigung, die Vergebung der Sünden. Das ist der Kontext. Er spricht hier von Jesus. Es werden im Neuen Testament verschiedene Titel für Jesus benutzt. Und mehr als alle anderen Titel findest du im Neuen Testament das Wort Christus, was für Jesus benutzt wird. Und Christus bedeutet Messias. Und es wird so oft benutzt, dass wahrscheinlich sehr viele von uns denken, dass es der Nachname von Jesus ist. Weil wir hören immer Jesus Christus. Es ist aber eine Bezeichnung für Jesus, nämlich, dass er der Messias ist. Es ist ein Titel. Und damit wollen die Autoren zeigen, dass Jesus der Messias ist. Das ist der Titel, der im Neuen Testament am meisten für Jesus benutzt wird. Und an zweiter Stelle steht Herr. Und schon früher in den Bekenntnissen wird auch dieser Titel für Jesus benutzt. Und an dritter Stelle, und das mit deutlichem Abstand, kommt Sohn des Menschen. Doch das Besondere an diesem Titel Sohn des Menschen ist, auch wenn es nur an dritter Stelle steht, Jesus benutzt diese Bezeichnung am meisten für sich selbst. Das ist, wie Jesus selbst über sich spricht. Die häufigste Vorstellung von ihm oder ja, wie er über sich spricht. Der Sohn des Menschen. Und wir denken oft, wenn wir diesen Titel hören, der Sohn des Menschen, dann ist es eine demütigende Art, die Jesus hier zeigt. Aber das ist nicht die einzige Erklärung zu diesem Titel. Wenn die Juden hörten, dass Jesus als der Sohn des Menschen vorgestellt wird, dann dachten sie sofort an das Buch Daniel, wo der Sohn des Menschen als ewiger Herrscher und Richter über die Erde kommt, was wir in der Offenbarung von Daniel finden, im 7, Vers 13 und 14. Die Juden kannten diese Stelle. Und das war auch der Grund, warum sie Jesus umbringen wollten, als Jesus über den Sohn des Menschen gesprochen hat. Er bezieht sich hier auf den Titel der Herkunft, den wir in Daniel finden. Damit sagt er, woher er kommt. Jesus kommt von Gott, dem Vater. Er ist Gott, Mensch, das Wort Gottes. Alles, was Jesus erschaffen hat, hat er aus dem Nichts erschaffen. Er hat etwas gemacht, wo vorher nichts da war. Und auch du als Mensch bist sein Geschöpf. Du bist ein Geschöpf Gottes. Das solltest du niemals vergessen. Du hast keinen Grund, stolz und überheblich zu sein, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Egal, ob so klein wie unsere Kinder oder Babys, die wir unter uns haben, oder so groß wie ich. Du kannst nicht sagen, ich bin der ich bin. So sollte Mose Gott vorstellen, dem Volk Israel. Du bist das, zu was Gott dich gemacht hat. Du hast bestimmte Gaben, Fähigkeiten, diese hast du, weil Gott sie dir gegeben hat. Und deswegen solltest du deinem Schöpfer anbeten und ihm die Ehre geben. Genauso müssen wir nicht nur an Weihnachten, aber besonders an Weihnachten daran denken, wo Jesus vorher war. Er war bei Gott, seinem Vater. Er hatte die Gemeinschaft verlassen, um für uns Sünder den Zorn Gottes zu tragen, damit wir durch das Blut die Vergebung unserer Sünden bekommen. Und das allein durch Gnade und durch den Glauben allein an das Werk seines Sohnes. Wir haben also nun zwei Dinge über das Wort gesehen. Das Wort ist ewig und das Wort hat alles erschaffen und deswegen ist es Gott. Und jetzt kommt der dritte und letzte Punkt, den uns Johannes hier gibt. Jesus ist Licht und Leben. Schau nochmal in die Verse 4 bis 5. Und in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wenn Jesus alles gemacht hat, also auch die Sonne und ihr das Licht gegeben hat, dann muss er die Quelle des Lichts sein. Wenn Jesus Lebewesen gemacht hat und den Lebewesen Leben gegeben hat, dann muss er die Quelle des Lebens sein. Und hier gibt uns der Autor ein Schlüsselwort aus seinem Evangelium, und zwar Leben. Dieses Wort benutzt Johannes 35 Mal, und das ist so oft wie eigentlich kein anderer Autor in der Bibel. 35 Mal benutzt er das Wort Leben, was hier vorkommt. Und es ist im Johannesevangelium und auch in den Briefen finden wir dieses Wort, ein wichtiges Thema für Johannes. Die vorhergehenden Verse sagen, das Wort war bei Gott und war Gott und dass alle Dinge durch ihn geschaffen worden sind, die zweite Person der Gottheit, der Gegenstand des Evangeliums, ist die Quelle des Lebens in diesem Universum. Jesus sagt selbst in Johannes 5, die Verse 26, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben. Alles Leben ist in Christus. Hier haben wir den Kontext der Schaffung des Universums und damit meint Johannes hier das materielle Leben, aber alle anderen Bibelstellen in seinem Evangelium sprechen von dem ewigen Leben. Nicht nur das materielle Leben hat Jesus gegeben, sondern auch das geistliche Leben, das ewige Leben. Apostel Paulus sagt es ganz schön in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28, sagt er, in ihm leben, weben und sind wir. Und hier ist die Rede von Christus. Doch er ist nicht nur der Lebensgeber und Erhalter, sondern er ist auch das Licht der Menschen. Das sehen wir genauso in Versen 4 bis 5. Und das ist auch eine wichtige Aussage über Jesus. Das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Einige Bibelübersetzer haben hier geschrieben, die Finsternis hat es nicht überwunden. Und Licht ist ein schönes Bild, das eigentlich jeder verstehen kann. Es vermittelt verschiedene Wahrheiten oder verschiedene Bedeutungen, wenn wir von Licht sprechen. Und das Erste, was Licht tut, es enthüllt. Also wenn du in einen dunklen Raum gehst und du machst das Licht an, was passiert? Es enthüllt, du siehst. Du siehst vielleicht, dass das Zimmer von den Kindern nicht aufgeräumt ist oder die Kinder sehen es. Du siehst Stolperfallen, die da sind oder andere Dinge, die in einem dunklen Raum verborgen sind, solange er dunkel ist. Aber wenn er hell ist, dann siehst du es. Das ist auch, was Jesaja sagt. In Jesaja 9, Vers 2, da sagte, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Diejenigen, die in einem Land der tiefen Finsternis wohnen, auf ihn hat das Licht geleuchtet. Der Mensch lebt in einer geistlichen Dunkelheit, ignorant gegenüber Gott, geistlich tot und tief in Aberglaube. Und so kam Jesus, um Gott zu offenbaren. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat den Vater gesehen, Johannes 14, Vers 9. James Montgomery Boyce, ein Bibelkommentator, er sagt Folgendes darüber. Ich zitiere ihn hier. Jesus wird als derjenige offenbart, der Gott den Vater kennt und ihn bekannt macht. Sein Licht strahlte vor den Menschen. Licht offenbart nicht nur, sondern wärmt auch. In der Dunkelheit zu wandeln bedeutet in Sünde und moralischer Verderbtheit zu wandeln, aber das Licht Christi erwärmt das Herz, sodass es sich verändert. Das ist das Zitat von James Montgomery Boyce. Wir haben gesehen, dass Gottes erster schöpferischer Akt war, in 1. Mose 1, Vers 3, da sprach Gott, es werde Licht, und es wurde Licht. Und heute leuchtet Christi mit seiner Kraft und seinem Leben durch sein Wort. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dieser Vers fasst alles zusammen, was es für uns bedeutet, Christ zu sein. Jesus will, dass wir haben es gelesen im Matthäus-Evangelium, ein Licht sein sollen, eine Lampe sein sollen, das in dieser Welt strahlt. dass das wahre Licht reflektiert den anderen Menschen, die uns sehen. Er will, dass du Gott den Menschen um dich herum offenbarst. Dunkelheit ist ein ganz, ist im Gegenteil vom Licht etwas Negatives, etwas Schlechtes. Wenn Licht für Erkenntnis Gottes steht, hier in diesem Abschnitt, dann steht die Dunkelheit für geistliche Unwissenheit. Wenn Licht für Wärme und für Güte steht, dann ist die verdunkelte Welt versklavt von Sünde und im Bösen. Wenn das Licht uns auf dem guten Weg führt, ist die Dunkelheit das Reich der Verlorenen und der Blinden. Nicht nur, dass die Dunkelheit anders ist als das Licht, sondern es ist dem Licht auch entgegen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Menschen heute sich so wenig Gedanken über Weihnachten machen, den Ursprung. Warum wird gefeiert? Warum gibt es Geschenke? Wegen der Dunkelheit, die durch die Sünde in dieser Welt herrscht. Das ewige Wort Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, ist Leben und ist Licht und leuchtet in der Dunkelheit. Und genauso wie bei der Schöpfung der Erde, wo Gott sprach, es werde Licht und es war Licht, da hat die Dunkelheit das Licht nicht überwunden. Es ist nicht dunkel geblieben. Es wurde Licht, lesen wir. Und genauso ist es auch mit Jesus, der als wahres Licht auf diese Erde gekommen ist. Er hat die Sünde überwunden. Und ist das nicht Grund genug für uns Menschen, an Weihnachten dieses wahre Licht auch zu spiegeln und Tag für Tag Gott, den Schöpfer, Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist zu preisen? Wenn du nun als Christ Gnade über Gnade über Gnade sehen willst, dann sagt uns Johannes hier, schau auf Christus. Jesus Christus war Gott, ist Gott und wird es immer sein. Er weiß alles und sieht die Herzen der Menschen. Jesus ist überall und hat alle Macht. Er ist ewig und Schöpfer aller Dinge. Er ist der Halter aller Dinge. Er ist der Höhepunkt der Schöpfung, das Ziel der Schöpfung. Nur Jesus Christus konnte als Gottmensch, als Mittler zwischen dem heiligen Gott und uns Sünder treten und stellvertretend für uns sterben, unsere Position einnehmen, unsere Sünde am Kreuz tragen und seine Gerechtigkeit uns zusprechen durch den Glauben allein an sein Werk. Das ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben, an das wir denken sollen vor nicht nur vor Weihnachten, auch an Weihnachten und die Tage danach. Deswegen, das ist der Grund, warum es heute Geschenke gibt zur Weihnachtszeit. Weil das größte Geschenk unser Schöpfer Gott uns gegeben hat, das ewige Leben. Und wir sollen uns daran erinnern. Deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen dürfen wir auch Geschenke machen, um unseren Kindern, unseren Lieben daran zu erinnern, was das größte Geschenk ist. Gott hat uns gemacht. Er hat uns erlöst, er hat uns das ewige Leben gegeben. Lasst uns dafür dankbar sein, für dieses wunderbare Geschenk. Und lasst uns ihn als seine Kinder anbeten und ihn in Lob geben und ihn Lob darbringen. Amen.